Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuzol Akçoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und ich fange direkt an mit den Hashtags heute. Die lauten nämlich Hashtag gute Frage, Hashtag weglaufen ist zwecklos und Hashtag nass gemacht.
Klingt vielversprechend, würde ich sagen.
Ja, so einigermaßen. Wir sollten heute wieder eine Folge, darum wurden wir gebeten, machen, indem wir irgendwie laut die ganze Zeit ins Mikrofon lachen.
Ja.
Und ich dachte mir, was eignet sich da besser, als mal im Internet zu gucken, was die Leute so fragen, was ist strafbar?
Genau, und wir haben einfach bei Google eingegeben, ist es strafbar, wenn? Und haben dann geguckt, was dann so automatisch aufgefüllt wird, genau, sozusagen.
Diese Autovervollständigungsfunktion.
Und da haben wir uns ein paar Fragen rausgepickt.
Genau, wir waren dann auf, wir wollen jetzt keine Werbung machen, auf sehr gute Frage.
Genau, ja. Und ich kann sagen, die Fragen sind meistens gar nicht so gut. Und die Antworten sind meistens noch schlechter als die Fragen.
Es heißt ja immer auch in den Vorlesungen, ja, es gibt keine dummen Fragen.
Doch.
Das mag Und selbst wenn man sagt, es gibt auch immer noch sehr, also viel dümmere Antworten, ja, gegebenenfalls. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Beweis, wenn man da mal auf dieser Webseite unterwegs ist oder auf derartigen Websites. Ja, und die erste Frage
ist auch wirklich die, also das war wirklich die erste Vervollständigung, ja, die wir jetzt vorlesen. Weil die erste Vervollständigung bei ist es strafbar, wenn?
Ist es strafbar, jetzt kurz innehalten und sich fragen, was könnte es sein?
Was könnte es sein?
Ja, ist es strafbar, wenn ein 18-Jähriger mit einer 14-Jährigen zusammen ist?
Und jetzt kurze Reveal oder kurze Frage. Wird es eigentlich von Gerät zu Gerät angepasst? Also hat Google da schon was ausgewählt, was, womit sie gerechnet haben, dass es zu deinen Suchen passt? Oder?
Also, wir haben doch gar nicht auf meinem Rechner gesucht. Das war doch dein Rechner.
Ach so, ja, ja, natürlich.
Nein, nee, also wir, glaube, waren im Inkognito-Modus, genau, unterwegs, genau, ganz bewusst. Ja. Und dementsprechend schon spannend, dass sowas rauskommt. Jedenfalls die Frage, ja. Ich meine, natürlich könnte man erstmal sagen, zusammen, das kann natürlich vieles heißen. Ich glaube, das deutet schon auf etwas ganz Spezifisches, ja, also, hin.
Ich denke, das Zusammensein an sich, ja, was ist man da, befreundet oder auch ein Paar?
Wir können jetzt
im
echt
Sinne
anfangen.
Von wir halten Händchen, dann, ja, okay.
Ja, nee, aber ich meinte jetzt, wir könnten jetzt echt mit der Diskussion anfangen, bis zu welchem Auseinanderfallen, ja, und welche, bis wann ist es okay und bis, ja, wann nicht. Aber das sind ganz grundsätzliche und, ja, auch vielleicht ethische Fragen. Da kann man auch, ja, unterschiedlicher Auffassung sein. Aber jetzt wirklich aus strafrechtlicher Perspektive ist es eigentlich relativ klar. Man muss zwar mal wirklich hineingucken, denn das ist ja schon sozusagen ein Kompendium beziehungsweise ganz viele Vorschriften auf einmal und man kennt sich da gegebenenfalls auch nicht aus, weil das Sexualstrafrecht ja auch nicht zum Pflichtfach zählt. Richtig. Und meistens auch ausgeklammert wird, trotz der, wie man sagen, kriminalstatistisch oder zumindest, ja, phänomenologisch wichtigen Bedeutung. Aber wenn man da mal so durchguckt, dann wird man sehen, da gibt es eben Vorschriften, da geht es um den sexuellen Missbrauch von Kindern. Und einige, also in den 174 FF, mhm, dann kommt der sexuelle Übergriff in 177, also vor allem auch die Vergewaltigung, und schließlich dann Vorschriften zum sexuellen Missbrauch von Jugendlichen. Und das ist unterschiedlich abgestuft, das können wir jetzt hier alles nicht leisten, da
also
ich mir eine extra Folge dafür.
Grundsätzlich erstmal der sexuelle Missbrauch, also der Sex mit Kindern, also, ja, unter 14-Jährigen, ist, genau, strafbar, aber das ändert sich ab dem Moment, ab dem die Person nicht mehr, also kein Kind mehr ist, sprich 14. Lebensjahr vollendet hat.
Genau. Da hat sich dann der Gesetzgeber für so eine Art Stufensystem entschieden. Insofern auch spannend, dass sozusagen nicht nur auf der Seite des Opfers in Anführungsstrichen, sondern eben auch auf der Seite des Täters justiert wird. Also dass man eben sagt, man macht das auch von vom Alter des Täters, mhm, abhängig. Da reicht dann oder da genügt dann eben nicht irgendwie zu wissen, da ist jemand volljährig oder da ist jemand schon strafmündig, sondern es gibt noch eine weitere Grenze, nämlich die Grenze von 21 Jahren. Und da muss man eben nochmal ins Gesetz genau gucken und wird sehen, dass nach § 182 StGB der Sex mit Jugendlichen wiederum unter 18 Jahren sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene verboten ist, aber nur, wenn eine Zwangslage ausgenutzt wird.
Und da ist dann natürlich die Frage, ab wann diese Zwangslage vorliegt, ne? Also das kann natürlich, mhm, sich aus einem über Unterordnungsverhältnis ergeben, Chef, Angestellte. Mhm. Wobei das kann aber auch in einer in Anführungsstrichen Beziehung natürlich der Fall sein, dass man sich so ausgeliefert fühlt und sagt, um Gottes Willen, der mag mich nicht mehr, wenn ich jetzt nicht tue, was der will. Ne?
Genau, also das wird dann auch, wie man sagt, kasuistisch fast schon festgelegt, unter welchen Voraussetzungen solch ein sexueller Missbrauch von Jugendlichen vorliegt im Paragraph 182. Wenn wir mal wirklich ganz kurz in diesen Straftatbestand hineingucken, wenn eine Person unter 18 Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangslage sexuelle Handlungen an ihr vornimmt und so weiter, wird bestraft. Und jetzt im Absatz 2 wird ebenso eine Person über 18 Jahren bestraft, die eine Person unter 18 Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt. Also das ist sozusagen die zweite Fallgruppe. Die erste Fallgruppe wäre so die Zwangslage, die zweite Fallgruppe sexuelle Handlungen gegen Entgelt. Und jetzt besonders relevant für uns und auch für die Frage, Absatz 3, eine Person über 21 Jahren, die eine Person unter 16 Jahren dadurch missbraucht, dass sie sexuelle Handlungen an ihr vornimmt und so weiter. Und hier gibt sich eben auch aus dem Umkehrschluss, dass eben eine Person, die nicht über 21 Jahre ist, dass das dort nicht vermutet wird, dass irgendwie so eine Art ja, Wissens- oder Erfahrungsgefälle, will ich mal sagen, im Hinblick auf die sexuelle Selbstbestimmung nicht ausgenutzt wird. Letztlich hat hier der Gesetzgeber durch diese verschiedenen Altersstufen festgelegt, ja, ab hier liegt wohl so eine Art Erfahrungsgefälle vor und man vermutet letztlich, dass die sexuelle Unerfahrenheit einer Person ausgenutzt wird. Und wenn die Person, die das selber tut, aber auch noch nicht so weit ist, dann ist sozusagen diese Vermutung nicht mehr gerechtfertigt. Und das ist, das ist sozusagen der Hintergrund an dieser Ausgestaltung.
Und geschützt ist damit, oder beziehungsweise rausgenommen aus der Strafbarkeit, sind damit natürlich auch so Dinge wie, man war gleich alt und ist schon ein Jahr zusammen und dann wird jetzt der eine schon 18 und dann liegen da vielleicht bloß 2 Wochen dazwischen, dann muss man da natürlich dann nicht, für diese 2 Wochen rutscht man da nicht in die Strafbarkeit rein. Deswegen natürlich dieser größere Abstand, der das dann besser widerspiegelt.
Genau.
Ja, wunderbar. Das
heißt, halten wir nochmal fest, grundsätzlich ist einvernehmlicher, heißt freiwilliger Sex ohne Ausnutzung einer Zwangslage unter Minderjährigen ab 14 Jahren straffrei.
Genau.
Ja, das wäre dann schon mal erledigt, abgehakt. Jetzt kommt die nächste Frage.
Ja, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass dieselbe Person die Frage stellt.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls stand drin, ist es strafbar, eine Replika-Uhr zu kaufen?
Also eine Uhr, die aussieht wie ein teures Luxusmodell.
Mhm, du willst jetzt keine Marke
nennen? Nein, aber es steht dann drauf, Roxel.
Roxin?
Roxel.
Das ist eine Luxusuhrmarke der Juristen.
Ja, genau. Ja, oder OGMA oder so.
Genau. Ist es strafbar, eine Replika-Uhr zu kaufen? Man könnte ja direkt mal so denken an, keine Ahnung, Urheberrecht, beziehungsweise Marken.
Gerade und Urheberrecht, ne?
Ja, das ist dieses Meme, wo es dann irgendwie so heißt, ich kann jetzt gerade praktisch meinen Chronographen nicht aufheben. Und dann sagt, ja, warum nicht? Ja, aber ich habe kein Urheberrecht.
Oh ja. Gott, das ist wieder so ein Moment, wo wir selbst nicht drüber lachen. Ne?
Ja, also, ja. Tatsächlich. Ich glaube, dass das wirklich so ist. Aber ich habe den Witz auch schon mal in der Vorlesung gebracht und hat niemand gelacht.
Ja,
Vielleicht auch, weil es eben kopiert war und man kennt dann auch schon das Meme oder so.
Vielleicht, ja. Oder vielleicht auch einfach, weil es nicht so lustig war.
Wie ist es jetzt mit der Replika-Uhr aus dem letzten Urlaub?
Naja.
Hatten wir schon mal, ne? So ein ähnliches Dings. Zwar nicht diese Frage
konkret. Nee, aber schon mal sowas mit, wenn man aus dem Urlaub was mitnimmt. Genau. Und Teile dieser Antwort können Sie verunsichern und lassen sich natürlich auch übertragen. Mhm. Denn natürlich muss man weiterhin auf Zollbestimmungen achten. Und die gelten jetzt auch erstmal, egal ob das eine echte Roxel-Uhr ist oder eine gefälschte. Man darf über diese Freibeträge nicht kommen. Bei Flugreisen, ich glaube, 430 Euro oder so, wenn man es aus dem Drittland, also nicht EU, einführt. Ansonsten kann auch dieses bloße Einführen einer Replika, einer gefälschten Uhr oder eines anderen gefälschten Produktes durchaus strafbar sein.
Aber
genauso wie auch der Besitz tatsächlich strafbar sein kann.
Und wieder aber.
Und der Verkauf. Aber das Ganze muss natürlich gemäß § 143 des Markengesetzes im geschäftlichen Verkehr passieren und widerrechtlich.
Genau, das heißt, wenn ich das zu privaten Zwecken habe, und das kennen wir eigentlich im Bereich des oder ist sozusagen ein sich wiederholendes Muster, ich hätte fast schon gesagt, im Geschmacksmusterrecht und im Urheberrecht.
Wobei sich dann natürlich ähnliche Sachen finden, auch genau, in irgendwelchen Designgesetzen und so weiter. Ne?
Also es ist tatsächlich so, dass wir immer so eine Privilegierung des rein privaten Gebrauchs haben. Und genau das ist hier auch zu beobachten, wenn wir beispielsweise so eine Replika-Uhr zu rein privaten Zwecken mit uns führen, besitzen, dann wird man eben nicht sagen können, dass dieser Verstoß gegen das Markenrecht, also ein Zeichen zu benutzen, das man so nicht benutzen dürfte, im geschäftlichen Verkehr erfolgt.
Achtung, wenn man 12 so Dinger mitbringt, dann spricht schon vieles dafür, zumindest prima facie.
Wobei man ja sagen könnte,
dass man das vielleicht für geschäftliche Zwecke.
Die haben ja nicht so eine Halbwertszeit, ja.
Ach so,
dann könnte man ja sagen, ich hole mir direkt 12, weil die gehen auch schon.
Nach Hände waschen ist ja dann auch Wasser in der Rolex.
Ne? Genau. Ja. Aber tatsächlich, um es jetzt auch wieder diese Frage endgültig zu beantworten, es kommt darauf an, nämlich erfolgt das Ganze im geschäftlichen Verkehr oder nicht.
Genau. Nächste Frage. Ist es strafbar, Trommelwirbel, vor der Polizei wegzurennen?
Ich weiß, du kannst gleich diese Frage beantworten. Ja. Ich kann dir aber sagen, es kann sehr schmerzhaft sein.
Tatsächlich? Hast du da Erfahrung?
Ja, ich bin tatsächlich mal vor der Polizei weggelaufen.
Ah, weil du in der Südstadt aufgewachsen bist.
Jetzt kommt's wieder. Das ist dieses traumatische Erlebnis.
Ja, wirklich.
Ich hatte ja schon einmal erzählt mit dem Grundgesetz.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine weitere Geschichte. Da war ich joggen. Also in einer Zeit, in der ich noch Sport getrieben habe.
Ist schon eine Weile her.
Ja. Ich hatte Kopfhörer im Ohr.
Mhm.
Was? Und war eben unterwegs und ich sehe praktisch immer wieder dieses Blaulicht. Mhm. Also ich habe das so sozusagen, wie das so an die Wand praktisch, ne? So,
so eine Art reflektiert und
genau,
blinkt.
Genau.
Und, ja.
Mhm. Aber das war jetzt in der Südstadt nichts vollkommen Atypisches.
Klar.
Und war dann da unterwegs und plötzlich zieht's mich runter, jemand packt mich von hinten wirklich an den Knien, an den Beinen und ich bin auf den Boden gekracht und das Letzte, was ich noch gehört habe, war, weglaufen ist zwecklos. Also ich habe und ich habe mir gedacht, wer läuft weg? Und sie haben es dann sofort bemerkt, als sie auf dem Boden auch wirklich im Gesicht irgendwie Schürfwunden und Knien und so weiter. Und damals hätte ich natürlich das auch direkt zuordnen und einordnen können. Das ist ein Erlaubnistatbestandsirrtum und was machen wir, das Festnahmerecht und so weiter.
Und wie ist es im Staatshaftung? Wiedergutmachung und...
Und so weiter. Ja, hätte ich das gesamte Programm hier durchgespielt.
Ja.
Tatsächlich war es wohl so, dass die irgendwie auf der Suche nach jemandem waren und die Beschreibung wohl zu dem Zeitpunkt ganz gut gepasst hat. Leider. Und ja, und dann haben die mich da festgenommen. Und jetzt machen wir uns heute Gedanken darüber, ob es eben strafbar ist, vor der Polizei wegzurennen.
Hm? Also das einfache Wegrennen, selbst wenn die sagen, halt, würde ich erstmal sagen, nein. Und selbst wenn man dann wegfährt, das reine, ich fahre jetzt weg, nein. Also dieses reine Nachkommen des Freiheitsdranges.
Haben wir auch schon, haben wir übrigens ja auch, hätte auch eine Frage sein können.
Ob man ausbrechen darf.
Genau.
Ne? Aber alles, was damit einhergehen kann und Rechtsgüter beeinträchtigt, und sei es teilweise auch einfach nur den Vollzug dieser Maßnahme unter der Prämisse, dass da irgendwie Gewalt angewendet wird.
Also wenn ich jetzt beispielsweise auf jemanden zufahre.
Wenn das Wegfahren im Sinne von Zufahren, dann ist das natürlich durchaus im Bereich der Strafbarkeit. Also gerade wenn wir sagen, wir fahren auf jemanden zu, also jemand fährt auf den Polizeibeamten zu, dann kann das schon eine versuchte gefährliche Körperverletzung sein, möglicherweise versuchter Totschlag, versuchter Mord, eine Nötigung, kann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 113 StGB sein.
Und auch Straßenverkehrsdelikte.
Straßenverkehrsdelikte, und die werden natürlich auch ganz schnell mal mitverwirklicht sein, wenn man bloß wegfährt und zwar auch nicht auf den Beamten zu. Denn ich würde mal sagen, man kann ja eigentlich kaum auf eine StVO-konforme Art wegfahren, ohne wirklich davon zu kommen. Also, weil die Polizei muss sich da dann nicht dran halten.
Ja.
Also insofern...
Ich musste jetzt gerade an diese ganzen Videos, diese Verfolgungsjagd, die so auf YouTube immer abrufbar, wie man dann da so anklicken kann, denken.
Genau. Und beim Weglaufen... Ja. Wenn man schon einmal in den Fängen war,
dann muss man sich wegreißen. Ne?
Ja.
Und da ist natürlich jetzt, dann müssen wir jetzt wirklich nochmal in den Tatbestand hineingucken. Und der Paragraph 113, inzwischen 113, 114, kann man gemeinsam zitieren, sind natürlich zwei eigenständige Vorschriften, stellt ja unter Strafe, wenn man eben einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der eben jemanden, also einem Amtsträger oder Soldaten, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen und so weiter berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leistet. Jetzt könnte man erstmal sagen, okay, da muss es irgendwie schon zur Vornahme gekommen sein. Das heißt, wenn ich irgendwie weglaufe, ja, oder irgendwie bestimmte Handlungen vornehme, bevor man überhaupt entdeckt wird, bevor es überhaupt zum Vollzug der Vollstreckungshandlung kommt.
Oder wenn man sich nur in die Augen guckt und umdreht und wegrennt.
Genau, ne? Dann, aber das ist ja sozusagen dem inhärent, was du schon vorhin gesagt hast, nämlich, dass man einfach nur wegrennt. Dann ist es natürlich kein 113, aber ja, Gewaltanwendung, wenn ich irgendwie die Hand wegreiße oder irgendwie den Arm entziehe, um eine Blutprobe zu verhindern, da könnte man ja schon an Gewalt denken.
Weil, das ist schon entschieden auch, ne?
Ja, ja. Also weil, Gewalt ist ja, wenn wir jetzt erstmal die Definition vom 240 heranziehen, die körperliche Kraftentfaltung in Erwartung eines geleisteten Widerstands.
Ja.
Wenn man das jetzt hier überträgt auf den 113, dann wird man sagen, wohl vor allem die körperliche oder vielleicht sogar nur ausschließlich körperliche Kraftausübung, die unmittelbar gegen die Person des Vollstreckungsbeamten gerichtet ist.
Und die dann nach Vorstellung des Täters das erschweren soll, was der Polizist macht.
Genau, ne? Also
die
Vollstreckungshandlung.
Er muss es spüren, ne? Das ist auch so.
Er muss es spüren, genau. Mhm. Und jetzt könnte man aber sagen, bei einem Entziehen des Armes, ja, um eben, ich hatte es gerade gesagt, so eine Blutprobe zu verhindern, das fällt ja schon drunter. Auf der anderen Seite könnte man aber natürlich sagen, solch eine Handlung richtet sich ja nicht unmittelbar gegen den Vollstreckungsbeamten, denn da geht's ja eher darum, sich praktisch, ja, nicht mitzuwirken, also passiv zu bleiben, sozusagen die Vollstreckungshandlung irgendwie vielleicht mittelbar unmöglich zu machen. Und das führt zu gewissen Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung.
Das finde ich auch ganz schön krass, denn es sind ja auch Fälle entschieden, wo jemand sich einfach an einem Gegenstand, vielleicht an einer Laterne oder so, festgehalten hat oder Füße gegen den Boden gestemmt hat, um sozusagen das Mitreißen, das Mitziehen, vielleicht auch das Wegtragen, um mal einen kleinen Schlenker in aktuelle Fallkonstellation zu machen. Und da hat sogar das Bundesverfassungsgericht entschieden, das stimmt, sogar das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das schon eine Gewalt in diesem Sinne ist. Aber dieses wohl bloße Wegrennen, ja, oder zum Beispiel dieses bloße Verbergen der Arme unter dem Körper, sodass jetzt niemand an die Arme kommt und sich nicht gewaltvoll dagegen stemmen.
Das hatte, wird wohl noch nicht drunter. Ich hatte in der Vorrecherche, habe ich eben auch gelesen, dass das bloße sich entziehen aus einem lockeren Festhaltegriff wiederum nicht genügen soll. Also man sieht
aber schon, das ist natürlich vom Zufall abhängig, wie fest dann auch der Griff ist.
Genau,
ne?
Also, genau. Und es hängt davon ab, wie praktisch die Vollstreckungsbeamten und so weiter reagieren. Also wird man wohl festhalten müssen, dass das schon in gewissem Grade vielleicht auch wieder von der Region abhängig ist. Denn diese Entscheidungen kommen ja nicht unbedingt immer zum Bundesgerichtshof. Das heißt, wenn wir da irgendwie in der Revision dann bei einem OLG landen, dann kann es durchaus sein, dass das, keine Ahnung, OLG München vielleicht anders entscheidet als das Kammergericht. Also das kann man vielleicht auseinanderfallen.
Ist das mit dem Nord-Süd-Gefälle?
Genau, also das ist damit angesprochen. Aber halten wir erstmal fest, bloßes Wegrennen, nicht strafbar, sobald das irgendwie mit physischer Kraftentfaltung verbunden ist, dann kann es eben ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sein.
Und trotzdem kann es schmerzhaft sein.
Genau, genau. Und zusätzlich übrigens, wenn man dann richtig zuschlägt, dann kommt neben dem 113 noch ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, jetzt inzwischen zumindest nach § 114 StGB in Betracht.
Sehr gut, wir haben noch eine andere Frage.
Ja. Ist es strafbar, wenn man kein Perso hat?
Ich würde sagen, grundsätzlich erstmal nicht, weil bis auf, keine Ahnung, um die 80 Millionen Menschen hat sonst niemand einen Personalausweis.
die Frage, die zielt ja eher darauf ab, ob man sozusagen diesen Perso immer mit sich führen muss. Und das ist tatsächlich wohl so ein geläufiger Irrtum bei Rechtsleihen, dass man ihm sagt, das ist schon strafbar, wenn man den Perso nicht dabei hat.
Beim Normalen, aber es gibt ja Leute, die den dabei haben müssen.
Genau, und da muss man dann in § 1 erstmal des Personalausweisgesetzes gucken, oder Passausweisgesetz, was auch immer, das ist so abgekürzt.
Personalausweisgesetz.
Ja, das ist das Personalausweisgesetz, wonach jeder Deutsche über 16 Jahre verpflichtet ist, einen Personalausweis zu besitzen.
Oder Reisepass. Also man muss erstmal einen haben und wenn man ihn nicht hat, ist es aber trotzdem nicht strafbar, sondern es ist ordnungswidrig.
Genau, dann kann das geahndet werden. Kann
Bußgeld geben.
Genau. Und jetzt natürlich die Folgefrage, muss ich aber, oder bedeutet jetzt diese Besitzpflicht, auch so eine Art Pflicht des Mit-sich-Führens. Und da muss man nochmal differenzieren. Grundsätzlich gilt solch eine Pflicht nicht. Aber Es gibt eben bestimmte Sondertatbestände, beispielsweise im Schwarzarbeitergesetz, die eben ja aus dem Grund, Schwarzarbeit möglichst effektiv zu bekämpfen, solch eine mit sich führenspflicht oder so eine Besitzpflicht statuieren.
Genau, und zwar für Personen, die in bestimmten Gewerben arbeiten, und diese bestimmten Gewerbe unterliegen nach § 2a der Vorwertung, besonders prädestiniert für Schwarzarbeit zu sein. Und das ist unter anderem das Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Personenbeförderungsgewerbe, und Speditionen so und so weiter. Der Schausteller,
Prostitution, genau.
Fleischwirtschaft,
Wach- und Sicherheitsgewerbe.
Ja. Also da kann man mal reingucken. Genau, aber ansonsten, nein, also strafbar ist es nicht. Und strafbar macht sich auch derjenige aus diesem jeweiligen Gewerbe nicht, sondern er macht sich ordnungswidrig.
Er handelt ordnungswidrig. Langsam setzt das Hirn aus, ich merke schon. Er macht sich ordnungswidrig.
Jawohl.
So. Übrigens, es ist trotzdem eine ganz gute Idee, den Perso mit sich zu führen. Wenn man beispielsweise auf einer Demo unterwegs ist, dann ist nämlich das Vorzeigen des Personalausweises das mildere Mittel in Relation zum mit auf die Wache gehen.
Stimmt, müssen. Ja. Generell auch beim Autofahren, wenn man ohne Perso und ohne Führerschein unterwegs ist, dann kann es natürlich passieren, dass man dann zur
Feststellung...
Das wird teuer. Das ist ein schöner Satz, so wie, das ist mein gutes Recht. Ja. Oh, das wird teuer.
Genau. Wir hatten hier noch die Frage... Ist es strafbar, wenn man nicht krankenversichert ist?
Nein, ist es nicht.
Danke.
Aber auch das kann teuer werden.
Ja, auch das kann teuer werden, weil da muss man dann vielleicht nachzahlen.
Ja.
Machen wir es kurz. Also deswegen, letzte Frage.
Das wäre ja dann fast verbranntes Geld.
Oh, sehr schön. Sehr schöne Überleitung.
Ja, ne?
Denn da hatten wir nämlich wirklich die Frage, ob Geldverbrennen strafbar ist.
Ja.
Ja, also macht man sich strafbar, wenn man... sich mit so einem Geldschein die Zigarre anzündet.
Das ist dann Brandstiftung an Zigarre. das ist eine gute Frage. Und grundsätzlich,
denkt man gar nicht, das ist eine gute Frage.
Das ist wirklich eine gute Frage, weil, und da kommt man jetzt am Anfang auch gar nicht drauf, also das Gute in dieser Frage, der erste Gedanke ist natürlich, okay, wenn es mein eigenes ist, dann das könnte vielleicht trotzdem irgendwie noch nach 303 StGB Sachbeschädigung sein, aber wenn es mein eigenes Geld ist, dann ist es keine fremde Sache, denn auch das Geld gehört dem Eigentümer, in Anführungsstrichen, es bleibt nicht so, es bleibt nicht im Eigentum irgendwie von der Europäischen Zentralbank oder von der Bundesbank. Deswegen eigenes Geld verbrennen unterfällt jedenfalls nicht § 303 StGB. Je nachdem, wo man das macht, wird es aber vielleicht ein Herbeiführen einer Brandgefahr, je nachdem, ne, wenn man in seinem...
306F.
Ja, 306F.
Ich schau mal da kurz rein.
Mhm.
Du erklärst noch, was passiert, was man mit fremdem Geld... Also darf man fremdes Geld
verbrennen? Fremdes Geld darf man nicht verbrennen. Das wäre dann eine Sachbeschädigung. Und das könnte dann auch noch was anderes sein. Nämlich, vielleicht hat der ein oder andere, der bei Geldfälschung auch immer an die Urkundendelikte denkt, schon dran gedacht, es könnte eine Urkundenunterdrückung nach 274 StGB sein. Dafür müsste jetzt natürlich, Achtung, der Geldschein natürlich eine Urkunde sein. Und man sagt, ja, da, was sagt der denn aus? Der sagt aus, dass ich diesen 10-Euro-Schein habe.
Warte, ganz kurz.
Das sagt der nicht aus.
Definier bitte doch mal Urkunde. Urkunde ist jede verkörperte Gedankenerklärung, Perpetuierungsfunktion, Klammer auf, Klammer zu, die ihren Aussteller erkennen lässt, Identitätsfunktion, Klammer auf, Klammer zu, und zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und
Beweisfunktion, ist. Klammer auf, Klammer zu. Genau, und das trifft doch auf den Geldschein zu. Er sagt einfach, Achtung, ich, Stück Papier, habe den Wert Euro sowieso.
Und zwar insofern verkörpert die Erklärung der ausgebenden Stelle, richtig? Ja?
Genau. Also
das ist genau.
Und das ist die EZB...
Ja.
Und dementsprechend ist es eine Urkunde. Und dann kann das Unterdrücken, sprich auch dieses Zerstörens, eine Urkundenunterdrückung sein, wenn man
sagt... Einen Moment, vielleicht auch da nochmal ein kurzer Einschub. Insofern sind auch die Geldfälschungsdelikte als spezielle Urkundenfälschungsdelikte anzusehen. Also immer wenn ich sozusagen Geld fälsche, werden sozusagen unechte Urkunden und hier im Speziellen Geld hergestellt.
Exakt. Und das Zerstören bzw. Unterdrücken dieser Urkunde ist aber nur dann strafbar, wenn es zum einen nicht mir alleine gehört, so tatsächlich auch der Wortlaut, und vor allem,
blöder
wenn ich
Wortlaut.
Jemandem einen Nachteil damit zufüge. Und jetzt könnte man natürlich auf eine Idee kommen zu sagen, dass das ein bisschen problematisch ist. Denn normalerweise zerstöre ich eine Urkunde, möglicherweise einen Kaufvertrag, Und der Nachteil liegt noch nicht alleine in dieser Zerstörung selbst, sondern darin, dass jemand dann diese Urkunde nicht mehr im Rechtsverkehr zum Beweis heranziehen kann. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das fällt ja dann irgendwie zusammen beim Geldschein. Aber trotzdem kann jemand eben nicht mehr diesen Schein benutzen. Aber man könnte eben sagen, ja, Moment mal, die Zerstörung selbst ist der Nachteil. Wenn das zusammenfällt, fassen wir das da trotzdem drunter.
Ja, also ich sehe jetzt hier irgendwie, zumindest methodisch gesehen, also vom Wortlaut her, sehe ich jetzt kein großes Hindernis. Mhm. Man könnte ja sagen, das ist ja sogar der krassere Fall, also in dem praktisch Beweisurkunde und zugleich sozusagen der Gegenstand des Beweises zusammenfallen. Von daher kann man das sicher in die eine oder andere Richtung auslegen. Ich habe jetzt jedenfalls in meiner Recherche nichts dazu gefunden.
Also, ich auch nicht.
Also es scheint nicht so viele Leute Geld zu verbrennen.
Ja, oder zumindest nicht auf eine Art und Weise, dass sich dann Gerichte damit beschäftigen.
Genau. Gut. Dann hätten wir auch diese Frage, halten wir also fest, ist es strafbar, Geld zu verbrennen? Ja, das eigene Geld nicht, fremdes Geld schon. Das ist dann doch nicht so eine große Überraschung.
Ja.
Und wir können übergehen auf unsere letzte Frage, nämlich ist es strafbar, wenn man andere Menschen nass macht?
Wenn man andere Leute nass macht?
Ja, ja. Also mit Wasser.
Mit Wasser, also so... Mit der Wasserpistole oder mit dem Wassereimer oder so, ne?
Ja, oder mit Wasser, also so, wie heißen diese Wasser, nicht Bälle, sondern die Bomben, Wasserbomben?
Wasserbomben, ja. Ja, ja, und so da haben wir, um ehrlich zu sein, zwei lustige Fragen gefunden, zwei lustige Fallgestaltungen. Also, ich würde einfach mal die Frage des ersten Falles vorlesen, kurz.
Ja, wir haben uns das bisher gespart, aber das wollten wir sich auslassen. Das ist
sehr gut. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Nachbarn über uns im ersten Stock fühlen sich durchgestört, wir lesen so vor, wie es da stand, da wir abends auf unserer Terrasse rauchen und der Rauch bei denen reinzieht. Gestern Abend haben sie aus Protest zwei Eimer Wasser über uns entleert. Meine Frage, wie kann ich konkret dagegen vorgehen, an welche Stelle muss ich mich wenden? Freundliche Grüße.
Okay, ich darf das zweite vorlesen.
Bitte, ja.
Ja. Mein bester Schulfreund wohnt über einem Supermarkt. Wir haben eben eine Wasserflasche mit Wasser und Limone genommen und das immer aus dem Fenster gekippt, wenn unten Leute aus dem Supermarkt rauskamen. Smiley. Lachsmiley mit, also das große Lachsmiley.
Ja, ja, ja.
Die meisten Leute haben nur geschimpft und sind sauer weggegangen. Aber wir haben eben eine alte Oma nass gemacht, welche mit einem elektrischen Rollator aus dem Supermarkt rauskam. Und sie steht jetzt unten und angeblich ist die Elektrik vom Rollator wegen dem Wasser kaputt. Der Chef vom Supermarkt kam raus und hat gesagt, er ruft die Polizei. Was sollen wir jetzt tun? Glaubt ihr wirklich, die Polizei wird jetzt kommen?
Also die Frage, glaubt ihr wirklich, die Polizei wird jetzt kommen, würde ich einfach mal durch Zuwarten von wenigen Minuten als beantwortet sehen. Das habe ich doch
die Zeit,
diese Frage zu stellen. Okay, aber jetzt, um mal den beiden die Angst zu nehmen oder um ihnen Angst zu machen, ja, ist das strafbar?
Also wenn es... Also Moment, ich würde nochmal differenzieren zwischen... Es steht ja irgendwie hier so Limo. Und nein, es steht Wasser und Limone.
Limone.
Bei Limo wäre ich mir nicht so sicher, weil das ja dann klebt. Ja.
Aber generell auch, wenn dann dieser Rollator, der elektrische, kaputt ist. Also jetzt wollen wir mal keinen Vorsatz unterstellen.
Wollen wir nicht?
Wollen wir erstmal nicht.
Okay, wollen wir.
Aber
dann haben wir nur eine Fahrliste gesagt,
beschädigt. Ja, also wir haben Vorsatz über, wir kippen das Wasser raus, aber nicht Vorsatz über, der Rollator ist kaputt.
Genau. Und das ist sozusagen schon hier in solchen Konstellationen entscheidend, inwiefern ich irgendwie, wenn ich da irgendwie Wasser auf jemanden kippe, ob ich hier irgendwelche Sachbeschädigungen bedingt in Kauf nehme. Man könnte natürlich an eine Verunreinigung und damit zumindest an eine Verunstaltung nach 303 Absatz 2 denken in diesen Konstellationen. Interessanter wird es natürlich, wenn ich überhaupt gar keine Eigentumsbeeinträchtigungen habe.
Ja.
Wenn das dann irgendwie eiskaltes oder sehr heißes Wasser ist, da könnte man dann vielleicht an eine Körperverletzung
denken. Auf jeden Fall. Und ich denke, ein Gedanke, der einem auch kommen kann, ist, wenn ich jetzt zumindest die Klamotten von jemandem komplett nass mache, dann sind die ja vielleicht vorübergehend erstmal nicht brauchbar.
Ja.
Ne? Auch da könnte man vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, das klingt irgendwie nach Sachbeschädigung.
Ja, wobei ich da eben immer sehr zurückhaltend bin im Hinblick auf sozusagen die Straflosigkeit der Sachentziehung.
Ja. Ja.
Da muss da schon eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten sein. Ähnliche Konstellationen hatten wir ja schon in anderen Folgen. Das heißt, wir müssten nochmal zurück, ganz kurz noch überlegen, körperliche Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung, ja, nein. Ja, wenn es da wirklich zu Verbrühungen kommt und so weiter, ja, pathologischer Zustand, Hervorrufen eben eines pathologischen Zustands, ja, okay. Und dann kommt es auch nicht mehr auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit an, zumindest im Hinblick aufs Ergebnis. Könnte mir nämlich sagen, entweder es ist dann eben eine vorsätzliche Körperverletzung oder eine fahrlässige Körperverletzung, die auch strafbar ist nach 229 StGB.
Aber kann es nicht so oder so? Also bei kalt und heiß ja, aber auch einfach so vielleicht eine üble, unangemessene Behandlung sein.
Ins Auge vielleicht.
Ja, und Erheblichkeitsschwelle, würde ich sagen, ist auch erst dann überschritten, wenn es wirklich eiskalt oder glühend heiß war.
Ne? Ja, also bei normalem Wasser hätte ich wirklich jetzt Schwierigkeiten, wenn man es auch mal mit anderen Fallgruppen der Körperverletzung, also wenn man beispielsweise an die Abgrenzung von tätlicher Beleidigung und Körperverletzung denkt, also diese Ekelattacken und sowas. Ja, ja. Und wenn wir selbst da eben sagen, dass es noch keine Körperverletzung ist, und dieses bloße Ärgernis, ja, und die Unannehmlichkeit praktisch jetzt da irgendwie eingenässt zu sein. Jetzt
stehe ich da wie ein begossener Pudel.
Genau. das darf dir nicht genügen. Deswegen können wir ja vielleicht die einen beruhigen, die anderen vielleicht eben nicht, beziehungsweise es wird, wie es immer so ist, dann doch vielleicht auf die Feststellungen im Einzelfall ankommen.
Und mich würde interessieren, ob da wirklich die Polizei kam und was da passiert ist.
Ja, aber gut, ich musste tatsächlich, weil ich auch direkt über so einem Supermarkt wohnte, musste ich auch praktisch, habe ich solche Konstellationen oftmals erlebt. Also ich habe nicht die Leute
auch immer was rausgeschüttet.
Das habe ich nicht gemacht, aber wie die da irgendwie gestritten haben, weil irgendjemand
irgend so eine Karen dann sich aufgeregt
hat. Ja, aber ey, das hat wirklich Spaß gemacht. Das müssen wir öfters
machen. Ja, das machen wir nochmal. Und was ich glaube, was wir tun sollten, wir sollten mal ein Reactions-Video machen, wie wir uns die Fragen auf Gute Frage nett oder so angucken, weil da ist wirklich, da sind Knaller dabei.
Ja, also auch die Antworten dann vor allem, ne? Also wirklich die Antworten auf die Fragen. Das müsste man, das kann man aber auch wirklich nochmal machen, dass man irgendwie sagt, man nimmt praktisch die Antwort und analysiert dann nochmal die Antwort. Ja. Also was kommt da praktisch?
Wäre eigentlich auch eine schöne Idee für eine Live-Folge.
Ja, tatsächlich. Genau, das steht ja auch bald mal an. Deswegen,
Crema.
Crema brauchen wir bei der Folge nicht. Es sind einfach zu viel. Ich meine, wir könnten jetzt eine Crema bilden und nochmal alle Fragen durchgehen, immer kurz ja, nein.
Das ist ja doch, kommt drauf an.
Genau.
Insofern, schickt uns Fragen, Anregungen, Hinweise, ob ihr schon mal Wasser auf andere Leute geschüttet habt, gerne an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram @räuberischeresspresso. Schreibt uns gerne.
Und wir haben uns wieder der normalen Zeit angenähert. Müssen Sie auch
das
mal
stimmt,
erzählen,
ja. Also, 31 Minuten.
Ja. War das die normale Zeit?
Ja, so ungefähr.
Okay.
Ja.
Also,
wunderbar.
Super.
Bevor wir es jetzt wieder zu weit rauszögern, passt auf euch auf und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bis dann. Ciao.